Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Anne-Kathrin Mellmann im Studio. Ein furchtbares Verbrechen hat unsere Region zum Wochenbeginn schockiert. Ein Kind wurde ermordet. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde der 13-jährige Junge in einem Park in Berlin-Mitte erstochen. Die Mordkommission ermittelt, etliche Zeugen haben sich bei der Polizei gemeldet und heute Nachmittag auch der mutmaßliche Täter. Inforadio-Reporter Martin Adam fasst den bisherigen Stand der Ermittlungen zusammen.
Die Generalstaatsanwaltschaft meldet sich bei Twitter. Am Nachmittag schreibt sie, ein Mann habe sich gestellt, er werde jetzt vernommen und zwar als Beschuldigter. Er sei 41 Jahre alt und türkischer Staatsangehöriger. Alles Weitere und vor allem, warum der Mann den 13-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt hat, habe man noch nicht herausgefunden, sagt Martin Steltner, der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft.
Wir wissen nicht, was der Hintergrund dieser Auseinandersetzung war. Möglicherweise ein banales Motiv, das wissen wir nicht. Da müssen wir erstmal abwarten, was nun der Beschuldigte uns sagt, was die weiteren Zeugenvernehmungen ergeben. Da können wir nicht spekulieren. Jedenfalls haben wir keine Erkenntnisse, weil die Frage oftmals gestellt worden ist. Wir haben keine Hinweise auf ein möglicherweise rassistisches Motiv.
Der Verdacht war aufgekommen, nachdem mehrfach übereinstimmend berichtet wurde, der 13-jährige Junge sei aus Syrien nach Deutschland geflüchtet, genau wie sein 22 Jahre alter Begleiter, der bei dem Angriff schwer verletzt wurde. Beide waren als Teil einer Gruppe aus Kindern und Jugendlichen unterwegs. Der 22-Jährige soll der Älteste gewesen sein. Am späten Samstagabend war die Gruppe in einer Unterführung unter den S-Bahn-Gleisen zwischen Montbijou und James-Simon-Park gegenüber der Museumsinsel auf den Täter getroffen. Es soll zum Streit gekommen sein, bei dem der Mann schließlich mehrfach mit einem Messer zustach. Der 22-Jährige wurde am Hals verletzt, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr. Der 13-Jährige verstarb dagegen noch am Ort des Angriffs. Wann die Ergebnisse der Ermittlungen vorliegen, konnte die Generalstaatsanwaltschaft noch nicht mitteilen.
Informationen von Inforadio-Reporter Martin Adam. Berliner Schulen haben an den ermordeten französischen Lehrer Samuel Paty erinnert mit einer Gedenkminute und außerdem war das Verbrechen Thema im Unterricht. Die Bildungsverwaltung hatte die Schulen darum gebeten, sich an dieser europaweiten Aktion zu beteiligen. Die Berliner Lehrergewerkschaft GEW bezeichnete es als ein richtiges Signal, bei dem es aber nicht bleiben dürfe. Nina Amin aus der landespolitischen Redaktion hat Reaktionen gesammelt.
Um 22:45 wurde eine Minute lang geschwiegen in Berliner Klassenzimmern. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler in Neukölln, Charlottenburg oder Schöneberg gedachten des getöteten Geschichtslehrers Samuel Paty.
Wir haben mit einer Vertretungslehrerin darüber noch diskutiert, wie wir es finden und unsere Meinung dazu. Und es haben auch alle durchgezogen, niemand hat gelacht.
Erzählt Paula, die in die 8. Klasse am Friedenauer Paul-Nathrop-Gymnasium geht. Auch bei Neuköllner Schülern ist die Ermordung des Lehrers in einem Pariser Vorort Thema. Samuel Paty war Ermittlern zufolge Mitte Oktober von einem 18-Jährigen getötet und enthauptet worden, weil er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Vor dem Ernst-Abbe-Gymnasium in der Sonnenallee haben viele Schüler, selbst Muslime, eine klare Haltung, so wie Sufjan.
Das, was sie halt hier auch lernen müssen, ist, dass es halt Meinungsfreiheit gibt und dass wir halt auch es akzeptieren müssen, dass manche Leute auch mal manchmal so eine Karikaturen rausbringen. Diese Aktion dieses Schülers oder dieser Person, die halt den Lehrer umgebracht hat, die verabscheuen wir. Also wir sagen, das geht gar nicht.
Alex Meyer, Lehrer an der Fritz-Karsen-Schule in Britz, hat mit seiner 8. Klasse auch an der Gedenkminute teilgenommen. Seine Schüler und Schülerinnen hätten die Ermordung verurteilt. Die Klasse habe sich gemeinsam einige der besagten Karikaturen angesehen. Danach folgte eine lebhafte, teilweise sehr kontroverse Diskussion, wie weit Meinungsfreiheit gehen darf, erzählt Meyer.
Die Schüler fanden es eigentlich gut, dass es im Unterricht von diesem Lehrer behandelt wurde. Negativ gesehen haben einige Schüler natürlich die Karikaturen an sich, also dass sie schon gesagt haben, das verletzt, das beleidigt und das ist irgendwie eine unnötige Provokation.
Wichtig sei einfach nur, dass diese Themen im Unterricht landen. Auch der GEW-Vorsitzende Tom Erhardt sagt, die Gedenkminute könne dazu beitragen, ein Bewusstsein für extremistische Tendenzen zu schaffen. In den vergangenen Jahren sei zulasten von politischer Bildung ein zu starker Schwerpunkt auf vermeintliche Kernkompetenzen wie Deutsch, Mathe oder Naturwissenschaften gelegt worden. Das müsse überdacht werden.
Über die Gedenkminute an Berliner Schulen, Nina Amin. Vieles, was Spaß macht, geht nicht mehr. Theater, Konzert, Kino, Fitnessstudio. Alle haben wieder Corona-Pause. Das trifft alle hart, die diese Orte aufsuchen, um sich zu entspannen. So zum Beispiel die 4.800 Quadratmeter des Sportstudios Elixia in Berlin-Wilmersdorf. Inforadio-Reporterin Birgit Radatz war dort und wollte wissen, wie das Studio durch den neuerlichen Lockdown kommen will.
Miro Rundic, der ist der Betreiber hier und der hat sich schon einiges überlegt, was er hier so für die Zeit des Lockdowns machen möchte. Aber dazu gleich, er hat mir nämlich gerade noch erzählt, was er eigentlich macht, um sich jetzt so ein bisschen abzulenken und auch ein bisschen auszupowern. Nämlich was, Herr Rundic?
Boxen, Sport, Aggressionen abbauen, das ist wichtig. Sport.
Und da hat er gerade so ein paar Aggressionen, deswegen lasse ich ihn einfach mal hier so ein bisschen in den Sack hauen. Aber wir sind tatsächlich ganz alleine hier. Also es kommen einmal ein paar Menschen gerade noch vorbei. Was machen die hier, Herr Rundic? Diese dürfen ja eigentlich gar nicht da sein, richtig?
Ja, schönen guten Tag. Die dürfen nicht hier sein, weil wir einen Lockdown haben, der eigentlich keinen Sinn macht. Haben wir gesagt, wir bieten Online-Kurse in alle drei Elixia-Clubs, dass unsere Kunden trotzdem weiter Sport machen können. Und wir bieten ihm ein Geräteverleih aus. Das heißt, kleine Equipment, die sie Leute zu Hause machen können, mit Tubes, Kurzhantel, Bänder und sowas.
Genau, wir haben gerade schon ein bisschen Mäuschen gespielt. Da war die Kollegin schon fleißig am Bauchbeine pro trainieren. Und wir meinen auch, dass wir einen ganz berühmten Tatort-Schauspieler schon getroffen haben, der auch eine Matte hier ausgeliehen hat. Also es erfreut sich einer großen Beliebtheit. Die Leute wollen weiter Sport machen. Ist ja auch wichtig, sagt Miro Rundic von Elixia. Denn man kommt ja nicht nur her, um sich auszupowern, sondern auch vielleicht aus gesundheitlichen Problemen, die man hier dann ganz gut bearbeiten kann. Hier ist ja auch noch ein Schwimmbad angeschlossen. Also auch die Bar, das bleibt auch natürlich jetzt gerade geschlossen. Trotzdem muss ich sagen, steht vor mir ein sehr optimistischer Mensch immer noch. Warum? Was stimmt Sie so optimistisch, dass es vielleicht in Anführungsstrichen der letzte und auch kürzeste Lockdown wird?
Ganz einfach. Dieser Lockdown hat einfach keinen Sinn. Die Zahlen belegen das auch. Und wir hoffen, dass wir am 1.12. wieder aufmachen dürfen, dass unsere Kunden uns wieder besuchen dürfen. Alles andere wäre das einfach nicht logisch.
Das zeugt von Optimismus. Nach 4 Wochen soll es vorbei sein.
Das war Inforadio-Reporterin Birgit Radatz aus dem Fitnessstudio Elixia in Wilmersdorf. An den Hochschulen und Universitäten in Berlin und Brandenburg hat das Wintersemester mit einigen Wochen Verspätung begonnen, auch an der Europa-Universität in Frankfurt-Oder, Viadrina. Auf die etwa 5.500 Studierenden kommt ein weiteres Hybridsemester zu. Das bedeutet, vor allem die großen Vorlesungen gibt es nur noch online. Das soll die Corona-Ausbreitung verhindern. RBB-Reporter Philipp Barnsdorf.
Die Europa-Universität tritt ein wenig die Flucht nach vorne an. Lehre ist größtenteils online, es gelten Abstandsregeln, Maskengebot und so weiter. Aber die Viadrina will sich nicht nur von Corona treiben lassen. Präsidentin Julia von Blumenthal kündigte an, dass die Uni sich wissenschaftlich mit der Pandemie beschäftigen werde. Andere sollen die wissenschaftliche Expertise nutzen können.
Zum Beispiel für die Reflexion darüber, wie eigentlich politische Reaktionen auf die Corona-Krise sich in unterschiedlichen Ländern darstellen. Wir haben dann ein Seminar, wo es um eine historischen Rückblick geht, wo Epidemien in Städten im 19. und 20. Jahrhundert verglichen werden.
Rund 3/4 aller Vorlesungen und Seminare plant die Universität als Online-Veranstaltungen. Aber Studieren vor dem heimischen Bildschirm am Computer schmeckt nicht jedem.
Ja, ich denke mir, wenn man vor allem in der Universität die Kontakte hat und nicht außerhalb, dann ist man jetzt schon ziemlich einsam, weil so natürlich halt nur noch in den Chaträumen oder so Begegnungen stattfindet und da ist dann nicht mehr irgendwie nach der Vorlesung noch irgendwo gemeinsam hingehen drin oder.
Das erzählt Jurastudent Tim Schirmann. Auch Svea Kühl vom Allgemeinen Studentischen Ausschuss sorgt sich um die Studierenden.
Ein zentrales Problem, was wir in den letzten Monaten oder auch vielleicht in den kommenden Monaten hatten, ist die Vereinsamung von Studierenden bzw. einfach die Kontaktaufnahme zwischen Studierenden.
Sagte sie vor dem Semesterstart in einer Online-Konferenz. Kühl sorgt sich vor allem um die neuen Erstsemestler.
Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, eine Online-Einführungswoche zu haben. Umso wichtiger denke ich, dass die Erstsemesterveranstaltungen in Präsenz sind.
Für andere Studierende hat das Online-Studium dagegen ungeahnte Vorteile.
Also mir persönlich kommt es sogar entgegen, dadurch, dass ich eine kleine Tochter habe und die noch nicht im Kindergarten ist. Und meine Freundin studiert hier auch an der Uni, auch Rechtswissenschaften. Und deshalb ist das für uns beide recht gut, dadurch, dass wir nicht präsent sein müssen in der Uni. Ne?
So ein Student an der Europa-Universität Frankfurt-Oder in einem Beitrag von RBB-Reporter Philipp Barnsdorf. 3 von 4 Veranstaltungen online, so geht die Uni ins neue Studienjahr. Und an den Schulen gelten schärfere Regeln. Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Oberstufenzentren müssen nun nicht mehr nur außerhalb des Klassenraums eine Maske tragen, sondern auch während des Unterrichts, außer beim Sport. Wie die Schüler in Brandenburg damit klarkommen, hat sich RBB-Reporter John Alexander Döring angesehen.
Am Konrad-Wachsmann-Oberstufenzentrum in Frankfurt-Oder läuft für die Klassen die 5. Unterrichtsstunde. Schulleiter Andreas Wendt zieht ein Fazit für den ersten Tag mit der neu eingeführten Maskenpflicht im Unterricht.
Man muss schon den einen oder anderen ermahnen, entweder weil er es nicht mitbekommen hat oder weil er das eben auch lästig findet. Aber im Grunde halten sich alle dran und wenn sie ermahnt werden, ist die Maske auch wieder über Mund und Nase.
Im Allgemeinen haben auch die Schüler des Leistungskurses Wirtschaft Verständnis für die neue Regel, vor allem weil es seit vergangenem Freitag einen Corona-Fall in einer Nachbarklasse gibt. Die ist nun in Quarantäne. Allerdings müssen sich viele Schüler noch an die Maske im Unterricht gewöhnen.
Ja, es ist schon eine Umstellung, gerade wenn man sich ein bisschen eingeengt fühlt, finde ich gerade auch als Brillenträger.
Das ist komisch, dass man halt nicht mal so richtig den Gesichtsausdruck sieht, wenn man redet.
Ich finde das mit den Masken ein bisschen schwierig, weil die Lautstärke, man versteht ja doch nicht alles, was der Lehrer sagt, wenn man in der ganz letzten Reihe sitzt.
An und für sich komme ich mit klar. Andere Menschen schaffen das in ihrem Beruf auch, ständig eine Maske zu tragen. Also können wir das im Unterricht auch.
Lehrer sind von der Maskenpflicht im Unterricht befreit. Nadine Heinrich trägt aus Solidarität zu ihren Schülern trotzdem eine und kommt gut damit klar.
Das Einzige, was vielleicht morgen ein Problem wird, wir schreiben morgen Klausur. Eine ganze Zeit mit der Maske, das ist vielleicht für die einen oder anderen, wenn sie hochkonzentriert sind, ein Problem. Aber das kriegen wir hin.
In Potsdam hofft Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst auf die Wirkung der neuen Corona-Regel an den Schulen und schließt eine weitere Verschärfung der Regel nicht aus.
Wenn es jetzt nicht gelingt, in 2, in 4 Wochen zu einer Abflachung der Infektionskurve zu kommen, dann ist in der Tat die Maskenpflicht ab den weiterführenden Schulen in der Diskussion. Wir hoffen, dass es uns erspart bleibt.
Und Bildungsministerin Britta Ernst hofft, dass es nicht die Grundschulen trifft, denn dann müssten auch die ganz Kleinen, die gerade lesen und schreiben lernen, eine Maske im Unterricht tragen.
John Alexander Döring aus unserem Studio in Frankfurt-Oder und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, nachzuhören auf inforadio.de und über unsere App.
Inforadio Podcast.